Beteiligungsbörse Deutschland. Die Plattform für alle Marktteilnehmer rund um das Thema Eigenkapital. Erfahren Sie von den Besten der Branche, wie Unternehmensbeteiligungen heute professionell umgesetzt werden. Hier ist der Gastgeber und Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland, Matthias Wittenburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beteiligungsbörse Deutschland Podcast. Heute habe ich mir einen sehr sympathischen Gast eingeladen, der einen ganz bemerkenswert langen Titel hat. Er ist nämlich der Präses der Finanzbehörde der Freien Hansestadt Hamburg und Senator der Freien Hansestadt Hamburg. Herzlich willkommen, lieber Andreas Dressel.
Guten Tag, freue mich sehr, hier dabei zu sein.
Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Toll, dass Sie es einrichten konnten und schön, dass Sie unsere schon bestehende Verbindung zur Beteiligungsbörse, zu der wir gleich nochmal kommen werden, auch dadurch leben. Das ist eine große Freude. Kurze Vorstellung für diejenigen, die Sie noch nicht kennen. Dr. Dressel hat in Hamburg Abitur gemacht, hat dann hier auch an der Uni Jura studiert, erstes Staatsexamen abgelegt, eine Promotion abgelegt. Und war danach dann vor dem zweiten Staatsexamen Referendar in Hamburg, aber unter anderem auch in L.A. Was gab es in L.A. zu lernen, Herr Dr. Dressel?
Das war wirklich super spannend. Natürlich ist es eine tolle Stadt, aber auch für einen angehenden Juristen. Man ist dann ja in der Konsularabteilung beschäftigt und zum Beispiel auch sehr dramatisch für deutsche Gefangene, die irgendwo in den USA inhaftiert sind. Also ich war dann tatsächlich dann auch mal für zwei deutsche Todeskandidaten, die in Arizona in der Todeszelle saßen, dann auch mit zuständig. Ich habe die dann da auch im Knast besucht. Also das war schon eine sehr eindrückliche Zeit und natürlich ehrlicherweise für so ein Hamburger Politikgewächs wie mich, dann mal 3 Monate ganz woanders zu sein und mein Englisch ein bisschen aufzubessern, das habe ich sehr genossen.
Ja, das glaube ich. Wobei sicherlich diese Aufgabe jetzt nicht unbedingt dazu gehörte, aber es ist eben Teil
des Ganzen.
Aber
das ist Teil des Ganzen, aber eben natürlich ganz viel auch über Land und Leute kennengelernt. Und natürlich war eine kurze Zeit, als dann vor irgendwelchen großen Filmevents der deutsche Generalkonsul in seiner Residenz in den Hollywood Hills einen Empfang für die Filmindustrie gemacht hat, habe ich kurz gedacht, ob es vielleicht noch was Tolleres geben könnte, als für die Heimatstadt tätig sein zu können, nämlich im diplomatischen Dienst seinen Dienst für dieses Land zu verrichten. Aber ich bin dann doch wieder nach Hamburg zurückgekehrt und auf den Weg des Hamburger Staatsdienstes weitergegangen.
Ja, es ist immer interessant, welche Abbiegungen das Leben so für einen bereithält. Aber ich glaube, wir sind ganz froh, dass Sie dann doch den Weg zurückgefunden haben. Sie sind dann seit 2004 Jurist im höheren Verwaltungsdienst gewesen, zuletzt als Referatsleiter in der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Ja, und seit 2011 sind Sie, das was ich jetzt mal auf glatt Deutsch Vollpolitiker nennen würde. Sie haben verschiedene Funktionen in Ihrer Partei, der SPD, durchlaufen und sind seit dem 28. März 2018, das ist ja inzwischen auch schon eine ganze Weile, Finanzsenator in unserer schönen Stadt. Finanzsenator, das sei den zugereisten Zuhörern kurz mitgegeben, ist das, was man anderswo den Finanzminister nennen würde. Und vielleicht einfach nochmal kurzer Abriss, das muss man ja alles im Detail nicht wissen. Es ist nämlich ein bemerkenswert breites Spektrum. Was gehört alles in so eine, wir nennen es bescheiden, Behörde? Was gehört in Ihr Ministerium eigentlich so alles rein?
Also in der Tat ist natürlich das klassische Haushaltswesen, also einen Haushalt aufstellen, den Haushalt zu überwachen, zu vollziehen, quasi ein bisschen das Geld zuzuteilen. Das ist natürlich die Kernkompetenz. Dann die ganze Steuerverwaltung, sozusagen die Übersicht über die Finanzämter, aber auch natürlich Steuerpolitik auf der Bundesebene über den Bundesrat gestalten wir die ja mit. Dann die ganze Beteiligungsverwaltung, unsere große Beteiligungsholding, die HGV, wird bei uns gehostet. Und natürlich haben wir den Großteil der Beteiligung direkt bei uns und auch bei den anderen, die bei den anderen Fachbehörden liegen, sind wir häufig wirtschaftlich mitsteuernd für die. Und dann natürlich die Liegenschaften, auch ein ganz wichtiges Asset für die Stadt. Mittlerweile haben wir schon fast wieder die Hälfte des Landesgebiets, was im städtischen Eigentum ist. Das muss gehostet, gemanagt, entwickelt werden. Also insofern bin ich auch so ein bisschen oberster Landlord der Stadt, wenn man so will. Das ist eigentlich so ein kleiner Überblick über das, was man so macht. Und das kann man sehr intensiv auch leben und auch ein bisschen sich in der Mitverantwortung sehen für die Projekte, die man macht. Also ne, es gibt Finanzer, die sagen, ich interessiere mich nur für meine Excel-Tabellen und da lebe ich drin. Mich interessieren eigentlich die Projekte hinter den Zahlen und die Menschen hinter den Zahlen. Und was, wenn ich jetzt eine finanzwirksame Entscheidung so rum oder so rum treffe, was bedeutet das eigentlich? Und das finde ich immer wichtig, als Finanzer diese Rolle auch umfassend wahrzunehmen. Eigentlich ist das ein, jetzt nehme ich mal einmal ein Christian Lindner Zitat. Er hat ja, als er das Finanzressort in Berlin angetreten ist, 21 gesagt, er würde das Ermöglichungsministerium leiten. So, das klappt jetzt ehrlicherweise aktuell nicht immer, würde ich sagen. Aber
Der Begriff gefällt Ihnen so, dass Sie ihn zumindest benutzen.
Der gefällt mir gut. Und für Hamburg würde ich in Anspruch nehmen, wir sind ein Ermöglichungsressort.
Ich denke, das hat so ein bisschen in Ihrer Behörde auch Tradition. Ich war ja mal für die HSA Nordbank zuständig, als wir unrühmlicherweise das mit weitem Abstand größte Haushaltsrisiko der Freien und Hansestadt waren und mit Ihrem Vorgänger und unserem heutigen ersten Bürgermeister, Ergo Ministerpräsidenten Dr. Peter Tschentscher, haben wir damals sehr, sehr eng, sehr, sehr freundschaftlich, konstruktiv zusammengearbeitet. Freundschaftlich nicht, dass es immer nur lustig war, ganz im Gegenteil, aber immer sehr konstruktiv und gut in der Sache. Und ich verstehe es so und beobachte das ja auch, dass Sie das ganz genauso machen. Ja, heute wollen wir ein bisschen sprechen über die Themen, die hier in unseren Kreis auch reinpassen. Das sind Stichworte wie Finanzplatz Hamburg, Stichworte Startup-Förderung, Fintech-Förderung und ähnliches. Vorher aber vielleicht nochmal eine etwas allgemeinere Frage. Sie sind nicht Wirtschaftssenator oder schon gar nicht die Wirtschaftssenatorin, die wir hier in Hamburg haben, aber Sie sind natürlich auch ganz, ganz eng an den Unternehmen dran. Wenn ich Sie mal jetzt relativ offen und ein bisschen platt frage, wie geht's denn dem Mittelstand gerade, Herr Senator? Was wäre so Ihre spontane Antwort?
Ja, es sind schon auch schwierige Zeiten, keine Frage. Wir haben, glaube ich, auch die Hamburger Unternehmerschaft, Mittelstand, aber auch größere Betriebe oder auch Kleinstunternehmer gut durch die Corona-Krise durchgebracht. Wir haben uns ja sehr intensiv um das Management auch der Corona-Hilfen gekümmert, da auch wirklich Milliarden auch in die Wirtschaft gepumpt. Das war gut, das war positiv. Dann kam gleich die nächste Krise und natürlich ein aktuell wirtschaftspolitisches Umfeld, auch von der Bundesebene. Man muss es auch so sagen, was im Moment nicht die Sicherheit und die Zuversicht ausstrahlt, die wir eigentlich bräuchten, um jetzt ein bisschen wieder auf den Wachstumspfad zurückzufinden. Insofern ist das im Moment etwas, wo wir in Hamburg alles tun, um sozusagen auch eine uns konjunkturell auch positiv abzuheben durch volle Auftragsbücher bei den städtischen Unternehmen beispielsweise, was eine gute Nachricht ist für Handwerk, für Bauwirtschaft in Hamburg, die sich freuen zum Beispiel, dass ich beim Schulbau weiter ganz viel Investments auch in die Stadt und in die Stadtteile bringe, aber auch natürlich die Investitionen in die Mobilitätswende. Also ich glaube, da ist Hamburg eine verlässliche Größe, was das Thema Auftragsvolumina angeht. Wir versuchen auch alles, was geht, um sozusagen hier in Hamburg Rahmenbedingungen positiv für die Wirtschaft zu setzen. Aber natürlich können wir, wenn sozusagen auch von Bundesebene es alles andere als Rückenwind gibt, den nicht komplett umkehren in Hamburg. Und wir versuchen wirklich viel, um auf Bundesebene auch uns einzubringen, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Ich habe zum Beispiel das Wachstumschancengesetz mitverhandelt auf der Bundesebene. Aber ich bin manchmal doch etwas konsterniert, wenn ich sehe, wie in Berlin auch sozusagen die Ampelpartner leider nicht sich ein Beispiel auch an der Hamburger Entscheidungsfindung nehmen, sozusagen zu versuchen, geräuschlos zu Ergebnissen zu kommen, die mal mehr, mal weniger schmecken. Aber dieses ständige Zerreden und diese mangelnde Planungssicherheit, die sind einfach Gift für die Wirtschaft. Und ich glaube, dass die Wirtschaft auch mit Zumutungen leben kann, wenn sie vernünftig erklärt bekommt, wenn man sich darauf verlassen kann. Dann hat man nämlich eine wirtschaftliche Perspektive, auf die man sich einstellen kann. Und das ist etwas, was wir in Hamburg, glaube ich, besser hinkriegen als Berlin.
Also man hört es deutlich raus, immer noch hanseatisch höflich, aber doch in der Sache klar. Sie sind jenseits aller Parteiraison auch nicht nur zufrieden mit dem, was aktuell aus Berlin kommt. Und das ist sicherlich etwas, was wir an vielen Stellen gespiegelt bekommen. Ein großes Thema in dem Zusammenhang, auch immer wieder gerade hier in diesem Podcast von verschiedenen Seiten beleuchtet, ist die Frage, wie reagiert denn die Wirtschaft auch und gerade der große Mittelstand? Hamburg ist traditionell eine stark nach außen geöffnete Wirtschaftsregion mit der Heimat im Herzen, die Welt umfassen und die Welt kommt jeden Tag mit ihren Schiffen bei uns rein. Also da ist immer schon eine gewisse Offenheit gewesen, aber im Moment, ich glaube, das sehen Sie ähnlich, wir besprachen vorab kurz drüber, man muss es schon mit einer gewissen Sorge sehen, wie der Mittelstand und wie große und wichtige Unternehmen reagieren, gerade was Themen wie die Investitionstätigkeit betrifft. Also da passiert leider immer mehr nicht in Deutschland, weil offenbar die Rahmenbedingungen fehlen.
Ja, ich glaube, dass wirklich aus der finanzpolitisch traurigen Perspektive ist, dass wir eben an einigen Stellen das Geld zu sehr ausgegeben haben. Das meine ich auch den steuerpolitischen Kontext, also sozusagen den vollen Inflationsausgleich für Spitzenverdiener kann man machen, wenn es jetzt kein Problem ist, was die Finanzierungsseite angeht. Jetzt fehlten uns dann aber, weil wir da auch auf Druck auch von Christian Lindner viele Milliarden ausgegeben haben, fehlte uns zum Beispiel das Geld, um beim Wachstumschancengesetz wirklich kraftvolle, konjunkturelle, zielgerichtete Impulse zu setzen. Und ich bin eben sehr dafür, sehr zielgerichtete, konjunkturelle Impulse, die dann auch mit Kraft und mit Geld auch hinterlegt und nicht so sehr sozusagen die Gießkanne auszukippen. Und das ist etwas, was mich ein bisschen schon bekümmert, dass wir da nicht weitergekommen sind. Und man muss auch sagen, mit Blick auf die Investitionsnotwendigkeiten, die wir in Deutschland haben, muss ich auch die Frage stellen, kann und muss die Schuldenbremse eigentlich so bleiben, wie sie ist? Ich glaube, wir brauchen in jedem Fall eine Schuldenbremse, aber ich glaube, wir müssen sie reformieren mit Blick. Wir sind ja auch jemand, der einen Blick hat für die Verteidigungspolitik. Ich glaube, uns muss klar sein, dass 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr nicht reichen werden, um uns verteidigungspolitisch aufzustellen. Dass jetzt die Bahn anfängt, Infrastrukturprojekte zu kürzen, ist absurd mit Blick auf die Bedarfe. Und wenn ich dann noch, Sie haben Hafen angesprochen, ganze 38 Millionen Euro gibt der Bund für die Hafenlasten, also für Hafeninfrastruktur aus. Wenn man mal guckt, die lachen sich doch in Rotterdam und Antwerpen, lachen sich doch kaputt über unsere Investitionssummen. Da wird mit nationalstaatlichem Geld sozusagen werden denen komplett neue Häfen da in die Nordsee gebaut. Und wir müssen das hier quasi mit Bordmitteln alleine strecken und den 38 Millionen. Da sagt mein niedersächsischer Amtskollege, Andreas, da kann ich irgendwie einen Meter Spundwand von bezahlen, von meinem Finanzierungsanteil. Aber wie soll man da sozusagen neue Kaianlagen richten? Also das ist alles absurd und ich glaube, also das heißt zielgerichteter, konjunkturell investieren, aber eben auch den finanziellen Rahmen erweitern, ohne allgemein das Scheunentor zu öffnen. Das, glaube ich, ist ein bisschen das Gebot der Stunde. Und dann natürlich der Grundsatz, immer erst gackern, wenn das Ei gelegt ist. Und das Problem ist, in Berlin wird ständig gegackert und es werden zu wenig Eier gelegt.
Das haben wir jetzt mal solide abgearbeitet.
Ja.
Und jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen zurück zu dem, was wir hier vor Ort gestalten können. Und damit sind wir dann tatsächlich beim Finanzplatz. Ich habe nur selbst lang genug in Frankfurt gearbeitet und teilweise auch in London und New York, um das milde Lächeln im Hintergrund schon zu hören, wenn die Hamburger jetzt anfangen, von ihrem Finanzplatz zu sprechen. Fakt ist aber, dass es hier natürlich eine beachtliche Historie gibt und gleichzeitig eine sehr schöne aufgegleiste Zukunft. Also zur Historie vielleicht mal, das muss auch nicht notwendigerweise jeder wissen. Hamburg war mal vor 100 Jahren der mit Abstand größte Versicherungsstandort in Deutschland. Ich denke, es war mindestens ein gleichwertiger Bankenstandort zu Frankfurt und anderswo. Die Commerzbank ist hier in Hamburg gegründet worden. Viele andere wesentliche Namen auch. Und tatsächlich, meine ich, lag es nach dem Zweiten Weltkrieg an genau einer Abstimmungsstimme und die Deutsche Bundesbank wäre in Hamburg und nicht in Frankfurt gelandet. Und dann hätte die Welt sowieso anders ausgesehen. Egal,
da habe ich jetzt wieder was gelernt, weil diese Information hatte ich noch nicht mitbekommen. Also das finde ich ja sehr spannend.
Ja, also das muss ich dann fairerweise im Nachgang auch nochmal einmal verifizieren, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich das mal aus einer verlässlichen Quelle gehört habe. Es wurden damals die Bundesbehörden verteilt und jeder durfte irgendwie, dann wurde abgestimmt und Frankfurt hat
dann Frankfurt und Bonn konkurrierten ja dann um den Sitz der ersten Bundeshauptstadt und wahrscheinlich musste dann Frankfurt irgendwie abgefunden werden. Als Bonn dann, was ja auch doch aus einige überrascht hat, sozusagen dem alten Adenauer sei Dank, hatte Bonn dann da den Vorzug und dann musste für Frankfurt auch noch was gefunden werden. Und so sind wir wahrscheinlich um die Bundesbank gekommen. Aber wir haben immerhin auch jetzt eine schöne Hauptverwaltung mit einem tollen Präsidenten hier vor Ort, mit dem wir auch sehr gut zusammenarbeiten.
Das ohnehin und ja, also ich glaube, wir müssen uns da in vielerlei Hinsicht nicht verstecken. Gleichwohl ist es eine ganz interessante Anekdote, die ich im Nachgang nochmal verifizieren werde. Und sollte ich da kolossal falsch gelegen haben, dann werde ich das in den Shownotes auch nochmal gerade rücken. Wie dem auch immer sei, Water Under the Bridge, Brücken haben wir hier in Hamburg auch genug. Lassen Sie uns lieber nach vorne gucken. Und da sind wir dann beim Thema Finanzplatzinitiative und die zahlreichen Förderprogramme. Darüber könnte man jetzt wahrscheinlich mindestens 3 Podcast-Folgen machen. So viel ist da gestartet worden. Aber vielleicht, Herr Dr. Dressel, mögen Sie einfach mal aus eigenen Worten schildern, was bedeutet für Sie das Thema Finanzplatz und was sind da so Ihre wichtigsten und sicherlich auch Herzensthemen?
Ja, ich glaube, ich finde sozusagen das ganz toll, dass Sie das auch historisch mal eingeleitet haben. Und ich finde so ein bisschen Tradition verpflichtet. Wir waren eben ein historisch starker Standort mit der ältesten noch aktiven Börse Kontinentaleuropas, mit den Versicherungen, mit der Feuerkasse, die sozusagen ja auch quasi die älteste Versicherung ihrer Art auf der Welt gewesen ist, mit dem Thema Sparkasse, wo wir auch sozusagen da bei den frühen Gründungen dabei gewesen sind, oder eben auch mit Berenberg, was sozusagen eine ganz alte Privatbank angeht. Und dann haben wir natürlich die Konzentrationsprozesse bei den Versicherungen gehabt in den 90er und 2000er Jahren. Dann in der Tat, Sie haben es angesprochen, auch das mit der HSH Nordbank hat dann nicht sozusagen einen Verlauf genommen, über den man als Steuerzahler und Finanzpolitiker unbedingt zufrieden sein kann. Und dann auch noch ein anderes, kleineres Bankhaus, das ausdrücklich nicht Berenberg ist, aber auf der anderen Alsterseite residiert. Ich nenne da jetzt bewusst keine Namen, wo es dann um einen Steuerfall ging, der nachher auch so nicht gerade zu den Meriten des Finanzplatzes Hamburg gehört. Also wir kommen aus so einer Traditionssituation und dann haben eigentlich in den letzten ungefähr 10, 15 Jahren, wenn irgendwie der Finanzplatz Hamburg in den Schlagzeilen waren es nie positive Schlagzeilen, sondern immer negative. Und das ist natürlich irgendwas, das macht was mit dem Finanzplatz. Geht ja auch dann darum, welche Nachwuchskräfte sagen, ich möchte hier in Hamburg anheuern und mich in diesem Bereich positionieren. Und deswegen haben wir gemeinsam gesagt, gemeinsam Finanzplatz e.V., Handelskammer und Finanzbehörde. Und da muss man dazu sagen, die Zuständigkeit für die Finanzwirtschaft ist auf die Finanzbehörde übergegangen mit meinem Amtsantritt. Also ich hatte sozusagen ein unbestelltes Feld. Früher war das eine Branchenzuständigkeit in der Wirtschaftsbehörden unter x Branchenzuständigkeiten. Und das Gute ist, ich konnte dann jetzt sagen, okay, um diese Branche kümmere ich mich dann mit Liebe zum Detail, Punkt 1. Und wir 3, Finanzplatz, Kammer und Finanzbehörde, haben gesagt, lass uns mal gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen. So ist der Masterplan entstanden mit einer Fülle von Handlungsfeldern. Wir haben gemeinsam eine Clustergesellschaft gegründet, die jetzt ihre Arbeit aufgenommen hat. Und wir haben gesagt, wir müssen das auch unterlegen in einer Phase, wo, sag ich mal, the old finance economy weiter Restrukturierung unterworfen ist. Da müssen wir auch gucken, was ist eigentlich die new economy in unserem Bereich und wie können wir die gezielt fördern. Und aus der Logik heraus haben wir dann InnoFintech aufgelegt, rund 9 Millionen Fördervolumen jetzt über mehrere Jahre, zunächst bis Ende 25. So lange läuft auch erstmal der Masterplan, um zu sagen, wir wollen gemeinsam schauen, neue Unternehmen, und zwar nicht nur Fintech, sondern auch Insurtech, PropTech, RegTech, alles, was sozusagen in dem Bereich im weitesten Sinne unterwegs ist, also auch ein Payment-Anbieter, der sich um Rechtsdienstleistungen kümmert, ist genauso herzlich willkommen wie jemand, der das im Versicherungsbereich macht. Also wirklich breit aufgestellt oder eben, ich sage es ja ganz besonders hier gerne, die Beteiligungsbörse. Denn natürlich geht es ja auch immer darum, wie kann zum Beispiel der Mittelstand auch zu Beteiligungskapital kommen, zu Firmengründung, Firmennachfolgen. Also diese ganzen Themen gehören alle mit dazu. Also das ist Teil dieses Förderprogramms, das läuft wie geschnitten Brot. Und eine Zahl noch, finally, wir haben jetzt über 100 Fintechs in Hamburg, ein großer Teil auch über dieses Förderprogramm gepusht. Das finde ich ist schon mal eine ganz schöne Zwischenbilanz.
Das ist eine super Zwischenbilanz und ja, Sie haben mir den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und im Gegensatz zum HSV verwandle ich ihn dann ja auch zuverlässig. Toll, dass auch wir davon profitieren konnten, so wie andere in unserem Markt auch. Das ist eine große Hilfe und gleichzeitig auch ein prima Netzwerk, das sich da auftut. Sie haben es gerade gesagt, inzwischen über 100 Fintechs, die da gefördert wurden. Das ist schon ganz beachtlich. Und das
die 100 Fintechs, also es sind noch nicht 100 gefördert, sondern ungefähr ein Drittel davon ist sozusagen gefördert, aber sozusagen wir sind mit den Geförderten, jetzt haben wir die Schallmauer von 100 Fintechs in Hamburg überschritten. So ist sozusagen das der Zusammenhang.
So wird ein Schuh draus, danke für die Klarstellung. So oder so, über 100 ist eine beachtliche Zahl und da tun sich ja auch Netzwerk und Cluster-Aspekte auf. Das Ganze dann noch zusammen mit dem Thema KI, das hier eine große Rolle spielt. Da wird zunehmend ein Schuh draus. Und ja, Sie sagten schon, das Programm läuft jetzt erstmal bis 25, dann wird man weitersehen.
Ja, wir wollen das vielleicht, um das einmal auch zu sagen, wir wollen das dann gemeinsam mit den drei Partnern evaluieren. Und ich finde, wir sind in einem Bereich, der auch, wo wir sozusagen Controlling gehört irgendwie zu unserer DNA hier im Finanzbereich. Das heißt, wir wollen eben auch die Erfolge messen, konkret sehen, was für Wertschöpfungsaspekte haben wir, welche Vernetzungsaspekte, Arbeitsplatzeffekte, welche Hebelwirkung haben wir am Finanzplatz gemeinsam erzielt? Und wenn wir da sagen, das ist jetzt ein guter Benchmark erreicht, dann können wir gemeinsam auch in der nächsten Wahlperiode die nächste Stufe zünden. Das ist hier mein fester Wille, das auch hinzubekommen.
Was nehmen Sie so an Vernetzungsaktivitäten wahr zwischen diesen jungen und sehr jungen Unternehmen? In unserem Fall ist es ganz offensichtlich gegeben, die Vernetzung zu den etablierteren Playern. Wie ist das so Ihr Eindruck? Wie geht man miteinander um? Gibt es da Berührungsängste oder funktioniert das gut?
Also das von den Jungen eine totale Offenheit. Bei den Platzhirschen ist noch Luft nach oben, was die Bereitschaft angeht, sich auch den neuen Unternehmen zu öffnen. Und das ist sozusagen mein ständiges Plädoyer, dass man sich dann nicht nur im Hier und Jetzt ergehen kann. Ich habe so einen Traum, da bin ich noch nicht sozusagen zum Erfolg gekommen. Nämlich, dass ich finde, wenn jetzt die von den angestammten Unternehmen, die sich ja alle gerade verändern, da werden Flächen abgemietet. Und wo ich denke, Mensch, wenn ihr jetzt mal eine Etage frei habt, macht doch mal ein Jahr eine Einladung an junge Fintechs zu sagen, hier, ich habe eine Etage frei, hier dürfen sich jetzt zum Selbstkostenpreis mal fünf junge Fintechs mal austoben. Wir lernen was von denen und die lernen was von uns. Und am Schluss haben wir gemeinsam super Branding hinbekommen und sozusagen das kann Nukleus sein, auch sozusagen für eine Entwicklung für das alte Haus und für die neuen Player am Markt. Und das sozusagen ist noch etwas, wo ich immer noch ganz viele bequatsche, zu sagen, lass uns das doch mal probieren miteinander. Sozusagen da, glaube ich, ist das bei den Älteren gibt es schon viel Offenheit, aber das könnte noch mehr werden. Und die müssen, glaube ich, alle noch sehen, dass sie alle etwas davon haben. Und dass es nicht nur ist, nett, dass wir es mal gehört haben, toll, dass es euch gibt, alle klopfen allen auf die Schulter, sondern dass man sagt, das sind eigentlich die Geschäftsideen von morgen, die auch den Platzhirschen helfen, am Schluss auch überleben zu können.
Absolut. Wie ist Ihre Wahrnehmung im Hinblick auf die Finanzierung von jüngeren, aufstrebenden Unternehmen? Es wird ja immer wieder davon berichtet, dass es nicht ganz einfach ist, nach einer Seed-Runde, wenn dann auch die ersten Erfolge da sind, aber man dann durchstarten möchte, zuverlässig an weiteres Kapital zu kommen. Die letzten ein, zwei Jahre waren da teilweise recht mühsam für viele junge Unternehmen. Wir sprachen jetzt gerade kurz über die in Anführungsstrichen etablierten Wirtschaftsunternehmen, die da ja reinkommen könnten als frühere Strategen. Es gibt die Venture-Kapitalgeber. Wenn Sie so, ich weiß ja, dass Sie relativ nah dran sind an vielen dieser Wachstumsunternehmen, was nehmen Sie da im Augenblick mit? Ist das ein wiederkehrendes Problem oder ist es doch eher abhängig vom individuellen Geschäftsmodell?
Ja, es ist ein Stück beides. Aber ich würde mir da auch noch mehr Offenheit wünschen. Ne? Dass man merkt an der Stelle ganz besonders, dass Kapital ein scheues Reh ist. Und eigentlich haben wir jetzt nicht wenige Rehe, die in Hamburg eigentlich weiden. Von der Elbflusssee bis zur Alster und wieder zurück. Und wir haben vorhin über wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen geredet. Und ganz ohne Wagnis wird man das nicht gewinnen können. Und das heißt auch eben, es muss auch noch mehr private Wagniskapitalgeber geben. Also es gibt sie ja theoretisch, die müssen nur manchmal vielleicht ein bisschen mehr auch zu wagen bereit sein. Das wollen wir gerne auch ein bisschen pushen. Wir sind jetzt, wie gesagt, mit InnoFintech sehr in der Early-Stage-Phase mit dabei. Und wir haben jetzt ein Fördervehikel gemeinsam mit der KfW, Regio Inno Growth, was gerade gestartet ist. Das ist auch ein Andockpunkt sein für privates Kapital. Aber natürlich kann ich jetzt nicht sagen, da lege ich jetzt noch einen weiteren 100-Millionen-Fonds als Land auf. Also wir haben eine wirklich super 70-30-Formulierung Finanzierung für diesen Regio Inno Growth. Und jetzt helfe ich gerne mit, um nochmal private Wagniskapitalgeber mit Interessierten auch zusammenzubringen. Da werden wir ganz viele auch Matching-Veranstaltungen sicherlich machen in den nächsten Monaten. Aber es wird ganz ohne ein bisschen mehr Bereitschaft, auch von privater Seite zu sagen, okay, ich gehe hier auch noch mal ein bisschen mit ins Risiko, werden wir einfach durch irgendeine gläserne Decke nicht ganz durchkommen. So. Und ich finde, da ist einfach in Hamburg, wir sind jetzt hier eben nicht Cottbus, sondern wir sind Hamburg. Und ich glaube, dass das Kapital da ist und dass wir alle noch mal ein Stück Mut schöpfen sollten, um dieses private Kapital anzuzapfen. Und da mache ich gerne auch alles möglich, auch an persönlicher Ansprache und Fürsprache, um da auch den einen oder anderen zu helfen, sein Herz über die Hürde zu werfen.
Jetzt dürfen Sie die Werbeeinblendung für Hamburg noch mal kurz abschließen. Um junge Unternehmen buhlen viele, um Finanzunternehmen allemal. Da fallen einem natürlich Frankfurt ein, Berlin, auch München reklamiert für sich, dort aktiv zu sein. Und rund um den Cluster der Börse Stuttgart passiert einiges. Und da haben wir NRW noch gar nicht erwähnt. Was wären jetzt Ihre wesentlichen Pitch-Argumente, wenn Sie sagen, neben der unstrittig schönsten Stadt der Welt, was könnt ihr noch erwarten, wenn ihr euer junges Unternehmen nach Hamburg bringt?
Ich glaube, was wirklich ganz toll ist, ist das Netzwerk. Und das, glaube ich, das haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen verfeinert, dass man sagt, ihr habt nicht nur diese Möglichkeit, 200.000 Euro Fördermittel zu bekommen, sondern ihr werdet auch Teil Partner des Finanzplatz-Netzwerks. Also ein bisschen zum Thema, dass es dann eine kostenlose Schnuppermitgliedschaft gibt. Die sagt, das Thema mit den Räumen fände ich nochmal eine schöne, attraktive Geschichte. Aber auch, dass eben die Platzhirsche auch Erfahrung, Know-how, Wissen weitergeben. Und das ist eben etwas, was nachher noch mal mehr zählt als sozusagen so eine Fördersumme von 200.000 Euro. Also ich glaube, wir haben viele gute Argumente und wir haben eben eine super spannende Realwirtschaft mit tollen Cluster-Themen von Aviation, Logistik, Gesundheitswirtschaft und. Also quasi im Bereich Finance ist ja wichtig, dass man sozusagen seine Enabler-Funktion gut andocken kann an spannende realwirtschaftliche Entwicklungen. Und da glaube ich, dieser besondere Mix, der ist, glaube ich, in Hamburg eine große Geschichte. Und natürlich sind wir bei den Themen Nachhaltigkeit und so weiter. Und auch nachhaltige Finanzierung, glaube ich, ein ganz toller Standort. Also ich glaube, es gibt ganz viele Argumente und gerne lade ich auch jeden Einzelnen persönlich dann nochmal hier ein, nach Hamburg zu kommen.
Na, also wer es jetzt nicht gehört hat, den können wir auch nicht mehr helfen, Herr Dr. Dressel. Insofern vielen Dank für dieses flammende Plädoyer und wir können ja nur aus eigener Erfahrung sprechen. Es lebt sich nicht nur sehr angenehm, sondern eben auch wirtschaftlich extrem gut hier in Hamburg. Die Wege sind kurz und man kennt sich. Und frei nach einem anderen ehemaligen regierenden Bürgermeister, das ist auch gut so, dass man das so hat. Ja, wir könnten jetzt sicherlich noch eine ganze Weile weiter schnacken, wir beide. Aber der Podcast ist so ausgelegt, dass man ihn auf einer normalen Autofahrt, wenn nicht mal wieder vor den Elbbrücken irgendeine unsinnige Baustelle ist, auch durchhören kann, bis man im Büro ist. Also muss ich ein kleines bisschen auf die Zeit gucken. Ich lasse Sie aber natürlich nicht zurück in Ihr Amt und Würden, ohne Ihnen die beiden fast schon berühmten Fragen zu stellen, die es am Schluss in unserem Podcast immer gibt. Ich hatte Sie vorgewarnt, deshalb hatten Sie einen Augenblick Zeit, drüber nachzudenken. Jetzt bin ich gespannt auf die Antworten. Erste Frage, legen Sie mal den Schlüssel für die Finanzbehörde zur Seite. Nehmen Sie sich mal geistig ein paar Tage aus Amt und Verantwortung. Sie haben das Angebot, in Ihrer Traumrolle, in einem Film, in einer Fernsehserie, möglicherweise auch in einem Theaterstück oder meinetwegen in Bad Segeberg bei den Karl-May-Festspielen, eine Rolle zu spielen. Was wäre Ihre Beteiligung an einem kulturellen Ereignis dieser Art? Was wäre Ihre Traumrolle, Herr Dressel?
Also ich habe gerade, wir waren am Wochenende jetzt in Potsdam, meine Frau und ich, und sind sehr intensiv über die Glienicker Brücke gegangen zwischen Potsdam und Berlin. Und sozusagen dann habe ich mich sehr gerne an diesen Film Bridge of Spies erinnert, wo Tom Hanks der Unterhändler war zwischen Ost und West, wo es darum ging, dann Spione gegeneinander einzutauschen. Verhandeln mag ich gerne und das wäre nochmal eine tolle Rolle gewesen. Eine unglaublich spannende, aber auch wichtige Funktion und Rolle sozusagen am Schnittpunkt der beiden Blöcke. Also wenn ich jetzt mal kurz was auswählen würde, wäre es das.
Ja, das ist wirklich ein sehr differenzierter Blick auf das Thema und tatsächlich die Glienicker Brücke, fast alle werden sie kennen und wer da mal stand und die Hintergründe kennt und weiß, was sich da auch tatsächlich abgespielt hat, dann war das ja schon ein ganz besonderer Ort. Gut, ja. Also Andreas Dressel mit Schlapphut und langem Mantel dabei, Spione von Ost und West auszutauschen. Alles klar, die Rolle werden wir für Sie vormerken.
Ja, genau. Aber das hat Tom Hanks hat es schon sehr gut gespielt, muss
ja,
ich sagen.
Der macht das ja gewöhnlich auch sehr gut,
ja, genau.
In der Tat. Ja, abschließend ein kleiner Blick ins Private von Andreas Dressel. Nun sind Sie als Politiker ohnehin 24/7 für die Allgemeinheit unterwegs, aber ich weiß, das verbindet uns auch ein bisschen, dass Sie engagierter Familienvater sind. Sie haben 3 Kinder, ich 2. Sie sind genauso aber auch evangelischer Christ und praktizieren das auch. Was, wenn Sie tatsächlich nochmal irgendwo, vielleicht auch zusammen mit Ihrer Frau, Zeit und Muße haben, sich um andere wichtige Themen zu kümmern? Was ist es, wo Sie versuchen, sich nochmal ein bisschen zu engagieren?
Ja, gibt es eine ganze Menge. Ne? Ich bin halt hier in meinem Stadtteil natürlich auch engagiert, viele Aktivitäten von Museumsdorf oder Ohlendorfsche Villa, übrigens auch ein schönes Ziel, also wenn man mal nach Volksdorf kommt, kann man erst das Museumsdorf sich anschauen und danach in der Ohlendorfschen Villa, seinem ehemaligen Ortsamt, einen ganz wunderbaren, eine Kaffeetafel genießen. Das sind alles Aktivitäten, die ich selber mitgestaltet habe und auch teilweise dann noch in Funktion bin. Also das ist eine tolle Sache. Und was sonst natürlich privat bei der Begleitung der Kinder, alle 3 Kinder spielen Basketball. Und als wir dann irgendwann nicht mehr die Glienicker Brücke am Wochenende besichtigt haben, haben wir das Pfingstturnier, Basketballturnier in Berlin-Zehlendorf besucht und unseren Kids zugejubelt. Also das heißt auch Fahrdienste, Besuchsdienste bei Basketball-Events der Kinder gehören natürlich zur Tagesstrukturierung eines Wochenendes auf jeden Fall dazu. Es hat immerhin auch für einen Gottesdienst gereicht. Also insofern, es war eigentlich alles von dem, was Sie eben gesagt haben, war an diesem Wochenende dabei. Wir waren in der Nikolaikirche in Potsdam im Pfingstgottesdienst. Und haben einen tollen Gottesdienst gehört mit einem, das ist auch fast jetzt das perfekte Schlusswort für diesen Podcast heute, irgendwie mit einem schönen Satz irgendwie von Karl Valentin. Früher war alles besser, sogar die Zukunft. Und das finde ich einen so guten Ausspruch, der so viel für die aktuelle Diskussion einem manchmal helfen kann. Also insofern haben wir ein bisschen geschmunzelt und viele gute Eindrücke mitgenommen.
Großartig. Ja, also das ist in der Tat natürlich ein perfektes Schlusswort, wobei es mir bei aller Selbstironie fast ein bisschen zu negativ ist. Sie sind jemand, wir sind alle Leute, die die Zukunft aktiv mitgestalten wollen.
Das stimmt, das war eher adressiert an die ganzen Defetisten da draußen, die im Moment alles schlecht reden und sozusagen gar nicht sehen, was wir eigentlich hier gemeinsam geschaffen haben und welche Chancen wir haben. Weil im Moment die Nörgler und Zweifler und Schlechtmacher und Miesmacher überall in unserem Metier und anderen Metiers quer durch die Republik unterwegs sind. Und da müssen wir ein bisschen gucken, dass die die Vernünftigen die Überhand behalten.
Unbedingt. Lieber Herr Dr. Dressel, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Ich habe, wie immer in diesem Podcast, eine Menge gelernt. Ich habe gelernt, dass man ein redlicher Sozialdemokrat sein kann und trotzdem einen distanziert kritischen Blick auf das hat, was momentan die große, nein, nicht ganz große, doch groß ist, ist drei Parteien Koalition in Berlin so fabriziert. Sie haben da einen konstruktiv kritischen Blick. Das finde ich ausgesprochen positiv. Ja, wir haben jetzt viel über Historie und Zukunft gesprochen. Ich glaube, da muss man gar nichts mehr hinzufügen. Wir können uns hier in Hamburg auf einiges berufen. Da freuen wir uns drüber. Aber auch hier ist der Blick nach vorne das, was zählt. Und da passiert eine Menge. Und da ist noch lange nicht Schluss. Naja, und wenn dann wirklich noch mal was ganz anderes kommen soll, dann sind Sie auch bereit, den Anzug und das weiße Hemd gegen Schlapphut und den schweren Ledermantel einzutauschen und an der Linekerbrücke oder anderen Schnittpunkten dieser Welt die düstere Welt des Geheimdienstes abzutauchen. Mal gucken, ob das nochmal nötig wird. Ich hoffe es nicht.
Genau.
Also,
ja.
Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.
Ja, mir auch. Ich hoffe, es hat auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wieder ein bisschen Spaß gemacht und freue mich darauf, bald wieder neue spannende Gäste hier bei mir zu begrüßen. Bis dahin allen alles Gute und in Hamburg sagt man Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Andreas Dressel.
Jo, tschüss.
Das war Matthias Wittenburg, Co-Founder der Beteiligungsbörse Deutschland. Finden Sie unseren Podcast interessant? Freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, kommentieren, bewerten und in Ihrem Netzwerk teilen.